SWR 2 Tandem.
In einem Neusser Jobcenter wurde im letzten September eine Sachbearbeiterin von einem Arbeitslosen erstochen. Auch zuvor schon wurden Jobcenter-Mitarbeiter angegriffen und bedroht. Woher kommen diese Aggressionen? Sind es Einzelfälle, Ausraster besonders labiler Menschen? Oder was ist los in den Jobcentern? Unsere Autorin Ingrid Müller-Münch hat sich die Arbeitsbedingungen dort genauer angesehen und die Menschen vor und hinter den Schreibtischen befragt.
Die etwa 40-jährige Frau ist ein richtiger Hingucker mit ihrer bunt gestreiften Mütze und dem dazu passenden Schal. Im Wartezimmer der Selbsthilfegruppe, die Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger berät und vor ihr Resignation und Armut den Raum füllen, fällt sie irgendwie aus dem Rahmen. Durch die Energie, die sie ausstrahlt. Aber auch, weil sie so schick gekleidet ist. Wie sich herausstellt, hat Claudia Schmidt, wie wir sie im Folgenden nennen, mit Mode zu tun. Gerade deshalb möchte sie anonym bleiben. Es muss ja nicht jeder gleich wissen, dass sie auf Unterstützung des Jobcenters angewiesen ist.
Ich bin 43 und von Hause aus bin ich Grafikerin und Projektmanagerin. Und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Geschäft, ein Secondhand-Laden. Und es funktioniert auch soweit, nur so ein Baby muss laufen lernen. Das funktioniert nicht vom ersten Tag und ich habe das so auf dem klassischen Weg gemacht als Gründerin mit einer anständigen Begleitberatung, wie sich das gehört. Ich bin nicht zum ersten Mal selbstständig.
Ihren alten Job in dem erlernten Beruf hat sie verloren. Das Unternehmen, in dem sie angestellt war, machte dicht. Etwas Neues auf ihrem Gebiet fand sich nicht, trotz intensiver Suche. Doch sie wollte nicht aufgeben und wurde initiativ. Vor einem halben Jahr machte sie sich selbstständig. Seitdem zittert und bangt sie jeden Tag darum, dass ihr Geschäft nur ja ein Erfolg werde.
Gestern bin ich im Jobcenter gewesen, weil der Gründungszuschuss ausläuft und das Geschäft sich trägt. Nur es reicht noch nicht zum Leben nach 6 Monaten. Und darum wollte ich aufstockende Hilfen beantragen, um die nächsten Monate gesichert zu haben, zumal ich nicht alleine bin. Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend und es ist mir wichtig, meine Existenz zu sichern.
Die neue Selbstständigkeit von Claudia Schmidt soll beider Lebensunterhalt sichern. Damit das auch klappt, muss sie Formulare ausfüllen, Hilfsanträge stellen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, denn der Sachbearbeiter beim Jobcenter weigert sich, ihr die benötigten Unterlagen zuzuschicken. Dabei ist Frau Schmidt gerade jetzt in ihrem Laden unabkömmlich. Eine zusätzliche Verkäuferin kann sie sich noch nicht leisten. Und das Geschäft einfach mal so für ein paar Stunden zu schließen, traut sie sich nicht. Potenzielle Kundinnen könnten, wenn sie während der üblichen Öffnungszeiten vor verschlossener Türe stehen, fortgehen und nie mehr wiederkommen. Doch hierfür hat man beim Jobcenter kein Verständnis. Also musste Claudia Schmidt in den sauren Apfel beißen und jemanden suchen, der sie während ihrer Abwesenheit vertritt. Das kostete sie Geld und Zeit. Erst dann konnte sie sich auf den Weg zum Jobcenter machen.
Also ich bin wirklich traumatisiert da rausgekommen. Ich hatte zwischendurch Tränen in den Augen wegen dieser Behandlung. Ich wollte gestern die Formulare abholen, die ich brauche, um den Antrag zu stellen. Was ja anscheinend nicht anders geht. Man muss diese Formulare persönlich abholen. Und ich wurde begrüßt mit "Guten Tag, Ihren Personalausweis bitte." Und so ging das weiter. Man ließ mich keinen Satz zu Ende reden. Mir wurde direkt gesagt, mehr oder weniger, was wollen Sie eigentlich hier? Wenn Ihr Geschäft nicht läuft, dann müssen Sie es schließen. Und dann habe ich gesagt, nee, da bin ich anders informiert. Da habe ich gesagt, nein, ich kann aufstockende Hilfen beantragen, das steht mir zu. Nee, also unter den Voraussetzungen brauchen Sie hier gar nicht ankommen. Im Grunde waren es nur Beschimpfungen und Demütigungen.
Nun sitzt Claudia Schmidt im Wartezimmer des Kölner Arbeitslosenzentrums, kurz KALZ genannt. Sie will sich erkundigen, wer nun recht hat. Die Sachbearbeiter im Jobcenter oder sie. Man merkt ihr an, dass sie noch immer ordentlich geladen ist. Sie empfand die Jobcenter-Mitarbeiter als stur und unfreundlich. Das hat sie wütend gemacht und gekränkt. Auch Thorsten Bernhard ist es schon ähnlich ergangen. Er hat gerade eine psychotherapeutische Ausbildung begonnen und ist darauf angewiesen, dass das Jobcenter einen Teil der Kosten übernimmt.
Meine persönlichen Erfahrungen sind unterschiedlich. Also es gibt Sachbearbeiter beim Jobcenter, die sind sehr engagiert. Die sind auch gut vorbereitet im Tagesgeschäft, mit Klienten einfach ein ordentliches Gespräch auf die Beine zu stellen und es auch zu einer Klärung kommen zu lassen. Und ich habe auch die schlechte Alternative erlebt, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und das ist ärgerlich. Also ich erlebe es häufig, dass Unterlagen verschwinden. Das ist so eine regelmäßige Nummer, die sich durchzieht, leider. Oder dass Unterlagen einfach falsch bearbeitet sind. Das ist schwer nachvollziehbar, weil im Grunde, das sind immer die gleichen Fragen, sind immer die gleichen Bögen, die auszufüllen sind. Also es ist nichts Exotisches, um das es da geht. Das ist im Grunde für die, die dort arbeiten, Tagesgeschäft. Trotzdem sind die Fehlerquellen hoch. Also es hat zugenommen. Das höre ich von anderen Betroffenen. Das ist schade, weil damit viel Zeit verloren geht.
Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Henrik Bolte.
Henrik Bolte ist Mitarbeiter beim Arbeitslosenzentrum und einer derjenigen, an den sich frustrierte Jobcenter-Klienten um Hilfe wenden.
Wir haben häufig in der Beratung die Rückmeldung, dass Leute einfach wieder weggeschickt werden. Da tauchen dann eben die Fragen auf, ich habe meinen Antrag versucht zu stellen und dann wurde mir im Jobcenter gesagt, nein, nicht zuständig, falsche Behörde, gibt kein Geld, sowas. Und die Leute kommen dann in die Beratung erstmal grundsätzlich, um zu fragen, besteht denn der Anspruch, können wir das mal überprüfen, war das richtig, dass die Behörde uns weggeschickt hat, solche Dinge. Es stellt sich dann häufig in der Beratung raus, dass eine Ablehnung oder eine Nichtannahme des Antrages schlicht falsch war.
Wer ist denn Schäfer? Ist jemand hier, der Schäfer heißt?
Ich war in der Situation, dass ich einen Vorschuss benötigte. Ich hatte keine Reserven mehr. So, und ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, ich gehe jetzt dahin. Hatte keinen Termin. Habe dann Wartemarke gezogen, bin dann drangekommen. Habe dann die Situation kurz geschildert. Hatte meine Kontoauszüge dabei, weil ich wusste, die werden danach fragen. Das war eine jüngere Sachbearbeiterin, die war zwar freundlich, aber sie hat jeden Kontoauszug wirklich unter die Lupe genommen, jede Ausgabe, jede Eingabe. Aufgrund sagte sie halt, nach einer halben Stunde diskutieren oder so, könnte sie mir auch keinen Lebensmittelgutschein bewilligen, weil das hätte mir eigentlich gereicht. Sie könnte mir das alles nicht bewilligen, weil ich hätte halt in dem Monat besser haushalten müssen mit dem Geld, was bestimmt durchaus stimmte. Aber sich das von einer völlig fremden Person anzuhören, wo man halt wirklich um Lebensmittelgutschein gebeten hat, wo man weiß, da ist nichts fürs Trinken, nichts fürs Rauchen, sondern einfach nur, um den Kühlschrank auszufüllen. Das war schon sehr demütigend. Das ging gar nicht.
Wir haben 15 Leute, die wir definitiv beraten werden.
Man möchte manchmal einfach nur eine Klärung haben oder man hat den Bescheid nicht verstanden oder verschiedene Sachen und man wird relativ unfreundlich, wie soll ich das erklären? Ja, unpersönlich. Man wird einfach so als Nummer halt gesehen, denke ich mal.
Erst war ich bei der Erstaufnahme oder wie sich das nennt und da wurden alle Formalien aufgenommen und so weiter und wollte die mich weiterschicken zum Gespräch in diesen Orientierungsdings, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da habe ich gesagt, ich möchte nur die Papiere haben, nur die Formulare, ich möchte gar kein Gespräch führen. Nee, dann können wir Ihnen jetzt nicht weiterhelfen. Da habe ich gesagt, ich bin nicht arbeitslos, ich bin berufstätig und ich habe jetzt gar nicht die Zeit dazu. Was wollen Sie hier so ungefähr? Wie ist es dann? Dann habe ich also zähneknirschend diesen zweiten Termin da wahrgenommen und komme zur Tür rein bei der zweiten Dame. Guten Tag, Ihren Personalausweis bitte.
Claudia Schmidt hat sich an Bernd Mombauer gewandt, von Beruf Sozialarbeiter und ebenfalls Berater in der Selbsthilfegruppe Kaltz. Er kennt all diese Klagen zu Genüge.
Natürlich kriegen wir Rückmeldungen in jeder Beratung, was in den Jobcentern abläuft. Was wir immer wieder hören, ist, dass Unterlagen verloren gehen, dass Unterlagen nochmals aufgefordert werden. Wechselnde Mitarbeiter, ein Phänomen, dass man immer wieder die Sachen wiederholen muss, den Sachverhalt erklären muss, was die Menschen sehr mürbe macht und auch teilweise sehr fehlerhafte Bescheide, die dann nicht verstanden werden. Ich habe letzte Woche eine Frau hier gehabt, die hat an einem Tag 53 Seiten Bescheiderteilung für die letzten anderthalb Jahre gehabt.
Wie kommt es zu solchen Missständen? Missstände, auf die viele Hartz-IV-Empfänger mit zunehmender Wut reagieren, die sich in den letzten Monaten gehäuft durch gewaltsame Übergriffe entladen hat. Im Juli 2011 wurde im Jobcenter Köln eine Angestellte von einem ihrer Klienten an den Haaren gepackt. Er schlug ihren Kopf auf die Tischplatte und warf einen Monitor nach ihr. Im August 2011 stürmte ein 41-jähriger arbeitsloser Mann in das Jobcenter Berlin-Marzahn schüttete eine brennbare Flüssigkeit im Büro eines Sachbearbeiters aus und versuchte, den Teppich in Brand zu setzen. Ausraster, die im September 2012 vorerst darin gipfelten, dass in einem Neusser Jobcenter eine Mitarbeiterin von einem Hartz-IV-Empfänger erstochen wurde. Sind das Einzelfälle? Ausraster besonders labiler Menschen? Oder was ist los in den Jobcentern? Das Jobcenter in Köln ist mit seinen über 1200 Mitarbeitern eines der größten bundesweit. Keiner der dort Angestellten wollte vor dem Mikrofon aus seinem Alltag erzählen. Bis auf Gerd Zimmer, Personalratsvorsitzender im Jobcenter Köln.
Aggression ist ein Thema, Übergriffe ist ein Thema in allen Jobcentern. Es gibt Phasen um Quartalswechsel herum, wo auch des Öfteren die Polizei ins Haus kommen muss, ja. Die Politik macht es, glaube ich, sehr bewusst seit 2004, 2005, dass die Menschen warten müssen, dass es Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden gibt, dass es keine anständige Personalausstattung gibt, weil die Philosophie dahinter war ganz einfach, Menschen sich nicht in Arbeitslosigkeit ausruhen zu lassen, sondern sie über bewusste Druckmittel wieder in Arbeit zu bringen. Das Problem, was wir als Personalräte immer wieder haben, ist, der Politik klarzumachen, es muss auf der anderen Seite auch Arbeit geben.
Claudia Schmidt will arbeiten, will, dass ihr Geschäft läuft. Doch anstatt wirklich Unterstützung zu erfahren, wird sie durch die Auflagen des Jobcenters bei ihrer Existenzgründung eher behindert und fühlt sich zudem gegängelt und schikaniert.
Die Unfreundlichkeit liegt vielfach an den Strukturen, weil einfach zu wenig Beschäftigte da sind, die Kolleginnen und Kollegen zu wenig Zeit haben, sich intensiv mit den Menschen zu beschäftigen. Aber auch daran, man darf nicht vergessen, die Jobcenter sind für die Grundsicherung zuständig. Das heißt, das Klientel, was wir haben, hat auch vielfach hochmultiple Probleme. Sei es Verschuldung, Sucht, alles Mögliche. Es sind vielfach Menschen, die seit Jahren am Rande der Existenz leben. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Und wenn die Bundesregierungen jeweils Gelder dann entsprechend kürzen, auch Förderungsmaßnahmen zum Beispiel kürzen, sind es die Kollegen, die das transportieren müssen, die Botschaft. Und das führt oft zu Unfrieden. Der Unfrieden bei den Mitarbeitern ist ganz einfach die enorm hohe Belastung, dieses ständige Controllen durch Führungskräfte, die ständige Wiedergabe von Zahlen, Änderungen der Arbeitsprogramme, Änderungen in Abläufen. Das führt ganz einfach dazu, dass es auch auf der anderen Seite eine ganz große Unzufriedenheit gibt.
Hinzu kommt, dass die Jobcenter-Mitarbeiter, die Hilfesuchende wie Claudia Schmidt eigentlich kompetent beraten sollen, oft selbst der Hilfe und des Rates bedürfen. Denn nicht bei allen, die hinter den Schreibtischen der Jobcenter sitzen, handelt es sich um ausreichend geschultes Personal. Inzwischen ist es sogar üblich, Mitarbeiter aus den Reihen der Hartz-IV-Empfänger zu rekrutieren. Menschen also, die einen Zeitvertrag mit den Jobcentern eingehen und in einer Art Schnellverfahren auf die komplizierte Hartz-IV-Gesetzgebung eingestimmt werden. Schlecht bezahlt und wohl wissend, dass sie nach Ablauf ihres Zeitvertrages wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen werden.
Okay, ansonsten fange ich jetzt an.
Also ich habe Recht als Fachangestellte gelernt. Als Beruf habe mehrere Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Habe ich bei der Agentur für Arbeit nach einem Jahr, wo ich mich beworben hatte, Zusage für einen Einstellungstest bekommen, bin dann eingestellt worden und habe in Form eines befristeten Zweijahresvertrages Leistungsanträge bearbeitet. Ja, von Weiterbewilligungsanträge bis Neuanträge, Sanktionen, alles, was dazugehört. Ich hatte auch mit Publikum zu tun, einmal die Woche. Ich bin als Quereinsteiger praktisch dort eingestiegen, habe Leistungsanträge bearbeitet, habe lediglich 4 Schulungen über jeweils einen Tag, über mehrere Tage zum Teil auch, habe ich erhalten, über ALG-2-Bezug, das Sozialgesetzbuch und so weiter und so fort. Und bin dann ins kalte Wasser geworfen worden, also habe dann quasi Akten auf den Tisch und jetzt mach mal. Der Teamleiter war relativ kurz angebunden. Bei bestimmten Akten musste man Kollegen zur Hilfe holen, weil man da vielleicht nicht weiterkam. Aber ansonsten war man auf sich selbst gestellt.
Wer in einem solchen Schnellverfahren geschult wird, kann sich nicht gut auskennen in der komplizierten Materie der Hartz-IV-Gesetzgebung. Selbst Personalrat Gerd Zimmer bestätigt das.
Die Qualifikation der befristeten Kolleginnen und Kollegen lässt an ganz vielen Ecken zu wünschen übrig. Es gibt zwar die entsprechenden Konzepte dazu, nur bei der Belastung ist es manchmal sehr, sehr schwer, immer wieder jemanden neu einzuarbeiten. Man geht in der Regel davon aus, dass jemand ungefähr ein halbes Jahr braucht, bis er einigermaßen selbstständig arbeiten kann. Richtig fit, dass er voll selbstständig arbeiten kann, ist aus meiner Sicht circa ein Jahr in Einarbeitung möglich, aufgrund eben der Komplexität, die dahinter steckt. Er arbeitet ein Jahr gut und dann ist er in der Regel fort, beziehungsweise kann maximal noch ein Jahr verlängert werden. Und wenn dann es keine Festübernahmen gibt, so wie das im Moment Stand der Dinge ist, darf sich dann vom hinterm Schreibtisch vor den Schreibtisch setzen.
Der einzige Unterschied zu den anderen Hartz-IV-Empfängern ist, so jemand kennt beide Perspektiven.
Ich sag das ja schon fast gebetsmühlenartig seit Januar 2005. Die Art und Weise, wie diese Reform sowohl in der Zeit als auch mit den Ressourcen umgesetzt ist, hat die Verwaltung überfordert. So, man hat nicht den geeigneten Mitarbeiterschlüssel gefunden, man hat befristete Stellen, es finden Personalwechsel statt, die Jobcenter haben einen Krankheitsstand, der enorm hoch ist im Vergleich zu Krankheitsständen von anderen Betrieben. Ja, also viele Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen und Fallmanager, das bekommen wir schon mit, gehen auf dem Zahnfleisch. Mitarbeiter, die verunsichert sind, die nicht gut ausgebildet sind, die überfordert sind, die permanent Krankheitsvertretungen machen, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag arbeiten, die sind möglicherweise auch nicht immer der besten Laune. Und wenn sie permanent überfordert sind, das ist keine Rechtfertigung, sage ich mal, den Rat suchen gegenüber, aber wird es auch nachvollziehbar, dass bei allem Bemühen dann auch häufig fehlerhaft gearbeitet wird, ruppig gearbeitet wird. Das ist dann schon auch erklärbar.
Hilfsbedürftige Menschen stoßen also auf unterbezahlte, schlecht ausgebildete Berater. Die Folgen sind Angst der Hartz-IV-Empfänger vor den Jobcenter-Mitarbeitern, Angst der Sachbearbeiter vor ihrer Klientel, Angst auf den Fluren, in den Warteschlangen. In dieser Stresssituation vor und hinter dem Schreibtisch führt dann eins zum anderen. Irgendwann tritt jemand wütend gegen den Schreibtischstuhl, brüllt los. In einem Berliner Jobcenter wurde den Mitarbeitern deshalb geraten, kleine Büroutensilien wie Tacker und Locher außerhalb der Reichweite ihrer Klientel zu verstauen. Sie könnten als Wurfgeschosse benutzt werden. Doch wie steht man eine solche Arbeitsatmosphäre überhaupt durch?
Wenn Sie auf der Liste sind und wissen, dass Sie erst relativ spät drankommen werden, dann können Sie gerne mit dem Empfang hier abstimmen, dass Sie nochmal gehen.
Also wir waren ein relativ großes Team. Ich glaube, im Kern waren 12 Leute. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die eigentlich alle ein sehr dickes Fell schon hatten. Waren eher abgebrühter.
Ich habe das Gefühl bei solchen Sachbearbeitern, dass sie persönliche Interessen vertreten. Dass es generell darum geht, so wenig wie möglich zu bewilligen. Dass böse Dinge unterstellt werden. Dass mir, wenn ich reinkomme, schon unterstellt wird, die Frau will Geld abzocken zum Beispiel, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich möchte eigentlich einzig und allein meine Existenz sichern. Ich habe positive Beweggründe, dahin zu kommen. Gar nichts Böses im Sinn, aber ich werde so behandelt, als wäre ich was Schlimmes. Und das kränkt mich. Das habe ich schon oft erlebt. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die ich da kenne.
Wir kriegen schon von den Kollegen und Kolleginnen mit, dass die Leidtragenden sowohl vor den Schreibtischen als auch hinter den Schreibtischen sitzen. Also ich glaube, dass so Ausraster, die natürlich vom Grunde her nicht zu rechtfertigen sind, wie keine Form von Gewalt zu rechtfertigen ist, immer eine Vorgeschichte haben. In der Person, aber auch mit dem Ablauf der Behörden. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man mit einer kafkaesken Behörde zu tun hat. Das heißt, in der Vorgeschichte Unterlagen einreichen, erneut einreichen. Man kommt nicht durch, man fühlt sich dieser Behörde ohnmächtig ausgeliefert. Man hat das Gefühl, seitens der Betroffenen fremdbestimmt zu sein. Wenn sie dann, und das kann ich dann schon nachvollziehen, kein Geld haben und existenziell bedroht sind, dass der Wohnraum bedroht ist, weil sie auf einmal die Miete nicht mehr zahlen können, weil eine Zahlung zu spät ist, sie haben Kinder zu Hause, sie wissen nicht, wie sie übers Wochenende kommen, dass Leute dann auch aus dieser Ohnmacht und Wut heraus etwas machen, was sie wahrscheinlich hinterher bereuen, kann ich zumindest emotional total nachvollziehen.
Was geschieht in einer Behörde wie dem Jobcenter, wenn Mitarbeiter tatsächlich attackiert werden während einer Beratung? Beleidigt, beschimpft, bedroht? Mancherorts gibt es verstärkt auftretende Sicherheitskräfte. Anderswo lassen Mitarbeiter die Türen zum Nachbarbüro bei Gesprächen offen stehen, die schon im Voraus besonders schwierig zu werden drohen. Für Sachbearbeiter, die Opfer von Aggressionen wurden, gibt es psychologische Hilfe. Notfalls können sie beantragen, an einen Arbeitsplatz ohne Publikumsverkehr versetzt zu werden.
Natürlich gibt es Mitarbeiter, die nicht so nett sind, da kenne ich meine Rechte, also ich lasse mich nicht ärgern oder demütigen, dann komme ich einfach wieder und dann hat man einen netten Kollegen. Das System ist ja so, dass man nie zum Gleichen kommt.
Ich bin 57. Ich denke, das meiste passiert durch Überlastung. Und was ich eben auch oft erlebe, wenn man vorne wartet mit anderen, dass die Leute sehr bösartig da reingehen. Und diese Bösartigkeit überträgt sich natürlich, glaube ich, schon auch auf diese Mitarbeiter.
Sozialarbeiter Mombauer hat da noch einen ganz anderen Verdacht.
Ja, für mich ist nur die Frage an der Stelle, sind das Demütigungsstrukturen, die von der Leitung, von dem Gesetz her vorgegeben sind, dass da auch Mitarbeiter im Stich gelassen sind, überfordert? Also strukturelle Demütigungsprozesse, so dann möglicherweise der gereizte Mitarbeiter, der unsichere Mitarbeiter, der nicht qualifiziert ist, der die nächste Krankheitsvertretung hinter der anderen macht, geht dann möglicherweise auch am Limit. Die Mitarbeiter, die bewusst dann die Menschen, die arbeitslos sind, aus dem persönlichen Ressentiment quälen, die sind, glaube ich, bei unter 1% anzusiedeln.
Sein Kollege Henrik Bolte drückt sich noch schärfer aus.
Man könnte auf die Idee kommen, dass die Behörde es dankend in Kauf nimmt, dass diese Struktur dafür sorgt, dass Leute bestimmte Ansprüche nicht geltend machen. Den Verdacht könnte man haben.
Wir können auch sagen, dass je länger Menschen Hartz IV beziehen und in diesen Auseinandersetzungen mit den Behörden zunehmend destabilisiert werden, und diese Hartz-IV-Gesetzgebung mit ihrem jetzt existierenden Modell des Forderns und Förderns und deren unzureichenden Umsetzung insofern kontraproduktiv sind, dass Menschen, sage ich mal, mit der Zeit so in ihrem Selbstwertgefühl verlieren, dass sie ihre Chancen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, nicht erhöhen, sondern dass sie sukzessive minimiert werden.
Noch kämpft Claudia Schmidt gegen die Resignation. Aber es gelingt ihr nicht immer.
Und dann mit einem breiten Lächeln und positiver Energie im Geschäft zu stehen, 5 Tage in der Woche, aber innerlich so zu schwanken und solche Existenzängste zu haben, das ist unglaublich belastend.
Claudia Schmidt weiß noch nicht, wie es mit ihr weitergehen wird, was sie noch unternehmen kann, damit sie nicht doch in Hartz IV rutscht.
Es ist für mich wirklich so diese Situation, dass ich das Gefühl habe, wofür mache ich das alles eigentlich? Ich erziehe meine Tochter seit 14 Jahren alleine und ich bin schon mehrmals in die Situation geworfen worden, dass ich mir gedacht habe, warum lehne ich mich nicht zurück und lasse mich vom Staat finanzieren? Wofür arbeite ich eigentlich? Ich habe immer selbstständig oder angestellt gearbeitet, weil ich das auch möchte. Weil ich mich sonst langweile und keine Lust habe, zu Hause zu sein, weil ich Kompetenzen und Qualifikationen habe. Und wir sind oft genug mit wenig Geld ausgekommen. Aber das ist mir wichtig, das so zu machen. Und es wäre für mich viel einfacher zu sagen, ich mache nichts, krieg halt meinen Regelsatz, mache irgendwas Cash nebenher, dann hätten wir ein wunderbares Leben. Aber es ist mir zu blöd. Und im Grunde wollen die mich dahin zwingen, im Moment mal wieder. Und ich frage mich im Moment, nehme ich jetzt den Kampf auf, diese Mittel zu erzwingen, was möglicherweise vom Sozialgericht endet, oder drehe ich den Schlüssel rum in meinem Herzblutgeschäft? Das ist die Situation und das ist natürlich wieder für Wochen jetzt so eine unsichere Lage, die einem das Leben schwer macht.
Jobcenter, die Angst vor der Wut der Hartz-IV-Empfänger von Ingrid Müller-Münch.